Europäische Union. Entfernt und unzugänglich, elitär und undemokratisch, eigentlich utopisch.
Grenzwert Europa.
L'Union européenne va être le plus grand espace.
Europa ist da
Grenzwert
Grenzwert Europa, das Magazin zur EU. Fakten, Berichte, Diskussionen.
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und herzlich willkommen zu Grenzwert Europa an Mikrofon und Technik in der nächsten halben Stunde bzw. Stunde die Walli. Hallo. Was erwartet euch heute? Im ersten Beitrag geht es um die EU und ihre Umweltpolitik. Aufhänger dafür die Hochwasserkatastrophe in Tschechien und Deutschland. In der Länderkennung besprechen wir heute die Niederlande und auch mit dabei die EU-Nachrichten. So, jetzt habe ich alle 7 Sachen zusammen. Wir kommen gleich zum ersten Beitrag. In allen Medien und in aller Munde, die Flut in Tschechien und in Deutschland. Sinnflut, das Wort stammt aus dem Althochdeutschen. Die Vorsilbe Sinn bedeutet so viel wie immerwährend. Im Mittelalter sprach man auch gerne von Sündflut, das große Wasser als göttliche Strafe für die Schlechtigkeit der Menschen. Als immerwährende Flut wird die aktuelle Hochwasserkatastrophe nicht angesehen, sondern als Jahrhundertkatastrophe betitelt. Die EU schaufelt eifrig Gelder aus Sonderfonds als Soforthilfe für die Flutopfer um. Der vor einigen Jahren existierende Katastrophenfonds der EU wurde, vor allem auf Betreiben des konservativen Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Ingo Friedrich, abgeschafft. Nun wird allgemein wieder angedacht, solch einen Topf für humanitäre Hilfe für die EU-Bürger und Bürgerinnen zu initialisieren. Glaubt man den Prognosen und Untersuchungen diverser Klimaexpertinnen, wird dieser neu geschaffene Katastrophenfonds der EU in Zukunft massiv ausgeschöpft werden müssen. Denn die Flut ist, laut vielen Expertinnen, nicht einfach vom Himmel gestürzt, sondern von Menschen gemacht. In dem folgenden Interview führt der Klimaexperte von Greenpeace, Carsten mit diese These aus.
Das ist das, was uns die Klimawissenschaftler sagen. Die Wetterextreme nehmen an Anzahl und Intensität zu. Die Jahrhunderthochwasser häufen sich, kommen vielleicht alle 10 Jahre, aber auch Dürren und Hitzewellen oder orkanartige Stürme, die über Europa fegen, nehmen zu. Die vergangenen 10 Jahre gehörten weltweit zu den wärmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. 2000 war das wärmste Jahr von allen und wir haben heute schon eine Temperaturzunahme von 0,6, 0,7 Grad und in der Folge wird es eben auch zu einer Zunahme von Extremen kommen. Und dass es mehr regnet, ist auch von der Physik her klar. Der Kreislauf aus Verdunstung und Niederschlag verstärkt sich. die Wolken saugen sich über dem Mittelmeer voll wie ein Schwamm und sie regnen über Land ab, so wie wir es jetzt erlebt haben im Erzgebirge.
Herr Smith, die Kritiker der Treibhauseffekttheorie meinen, dass sich über die Jahrtausende betrachtet schon mehrmals solche Katastrophen ereignet haben und dass es nun ebenso an solaren Einflüssen, Vulkanausbrüchen oder daran liegen könnte, dass sich die magnetische Achse der Erde verlagert hat. Was halten Sie davon?
Ja, die Kritiker verwechseln etwas die Zeitskalen. Ich gucke mir das Klima in den letzten 100 Jahren an und dort hat es in den letzten Jahrzehnten noch nie solch eine schnelle Änderung gegeben. Natürlich ist das Klima ein sehr, sehr komplexes System und wir wissen längst noch nicht alles. Aber das, was wir heute erkennen können, lässt sich mit dem Treibhauseffekt erklären und die wesentliche Ursache ist auch der Ausstoß von Kohlendioxid. Das sagen diejenigen, die sich über Jahrzehnte lang mit dem Klima Modellen beschäftigt haben.
Wie sehen die zukunftsgerichteten Modelle der Klimaexperten aus?
Wir müssen im Moment und uns in den nächsten Jahrzehnten darauf einrichten, dass es hier wärmer wird, dass die Extreme zunehmen und wir sollten jetzt alles dafür tun, um das Schlimmste eben noch zu verhindern und das heißt genau den Ausstoß der Treibhausgase zu reduzieren und das ist jetzt keine Naturkatastrophe, wie wir sie sonst immer kennen, sondern es gibt Verursacher, es gibt Verantwortliche und es gibt Schuldige.
Vorrangig ist ja leider immer der ökonomische Aspekt. Glauben Sie denn daran, dass die Wirtschaft tatsächlich umschwenken und sich auf solche Maßnahmen einlassen wird?
Also noch handelt die Wirtschaft, vor allen Dingen die Industrie und die Ölindustrie, nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Dabei ist es eindeutig, es ist billiger, vorsorglich in den Klimaschutz und in erneuerbare Energien zu investieren, als in den kommenden Jahrzehnten ständig die Schäden von Orkanen und Sintfluten zu beheben. Und das muss jedem klar sein, der jetzt in der Politik auch ist. Wir müssen umlenken, massiv in erneuerbare Energien investieren und wir müssen die Verantwortlichen benennen, die Milliardengeschäfte gemacht haben mit dem Verkauf von Öl und die noch immer hintenrum, wie wir das bei Esso sehen können, ein Ölkonzern massiv die Politik beeinflusst, wie zum Beispiel die Bush-Regierung, die ja die Unterschrift vom Kyoto-Protokoll auf Druck der Ölindustrie, auf Druck von ExxonMobil zurückgezogen hat. Und dieser Ölkonzern leugnet nach wie vor noch massiv den Zusammenhang zwischen wetterextremen Klimawandel und dem Verbrennen von Öl und Gas.
Herr Smith, Sie haben die Politik angeführt, aber die Politik wird ja von der Wirtschaft sehr stark umklammert. Unterschätzen Sie da nicht die Lobby der Wirtschaft?
Also in der Tat erkennen wir immer wieder, wie intensiv die Lobbytätigkeit der Industrie ist. Wir haben das jetzt im März erleben können, wo Schröder vor dem Mineralölwirtschaftsverband gesprochen hat und wieder Eingeständnisse beim Klimaschutz gemacht hat. Vor dem Mineralölwirtschaftsverband der Lobbyvertretung der Ölindustrie. Und damit muss jetzt Schluss sein.
Wie schätzen Sie die anstehenden Reaktionen oder auch Aktionen der Politik ein? Wird man da die Zusammenhänge erkennen und ein paar Schritte nach vorne tun?
Ich glaube, in den kommenden Wochen und Monaten und vor allen Dingen in Johannesburg muss man dann sehen, ob die Politik aus dieser Katastrophe gelernt hat, lernfähig ist und das Kyoto-Abkommen zum Klimaschutz stärker nach vorne bringt. Johannesburg ist der große Weltgipfel für Nachhaltigkeit und wir werden 10 Jahre nach dem großen Gipfel von Rio noch immer kein Klimaschutzabkommen haben, aber es gilt jetzt in Johannesburg darum, auch Schritte voranzumachen, dessen Klimaschutz zu organisieren und vor allen Dingen steht in Johannesburg auch die Frage nach, inwieweit wir massiv, also alle Industriestaaten massiv in erneuerbare Energien investieren und die Länder in den Entwicklungsländern helfen können, dass sie nicht die gleichen Fehler mit ihrer Energieindustrie machen, wie wir sie vor 100 Jahren gemacht haben.
Verantwortlichkeiten und weitsichtige Entscheidungen sind gefragt. Die Europäische Union soll in Zukunft ein übergeordnetes Entscheidungsgremium werden mit machtpolitischen und legitimatorischen Befugnissen, eben auch im Kapitel Umwelt. Inwieweit die EU augenscheinlich umweltpolitisch etwas auf den richtigen Weg gebracht hat, das erzählt Frau Viola Eggert. Sie ist Pressesprecherin der EU-Kommissionsvertretung in Berlin.
beispielsweise, es gibt ein Rahmenprogramm, das läuft von 1998 bis 2002, das umfasst 175 Millionen Euro und hat unterschiedliche Schwerpunkte, wie eben unter anderem zum Beispiel die Förderung von Projekten für erneuerbare Energiequellen. Das umfasst so Solarkollektoren oder Windkraftanlagen. Und dieses Programm wird dann auch abgelöst, das läuft dieses Jahr aus und das wird dann abgelöst von einem weiteren Programm, das von 2003 bis 2006 läuft, und diese Mittel werden aufgestockt auf 215 Millionen Euro. Also Sie sehen, die EU stellt da einige Mittel zur Verfügung, und wir haben auch vor allen Dingen ganz oben auf unserer Agenda stehen für den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, der am 26. August beginnt, dass vor allen Dingen erneuerbare Energien ganz weit nach vorne gebracht werden sollen.
Mit einer Rede hat sich EU-Kommissionschef Romano Prodi kürzlich an die Staats- und Regierungschefs der Welt gewandt, um möglichst viele zur Teilnahme an eben diesem Gipfel in Johannesburg zu überzeugen. Ich rufe Sie auf, uns zu folgen, meinte Prodi. Folgsam in etlichen Vorschlägen der EU zu Umweltrichtlinien waren die Mitgliedstaaten bis dato kaum. Großbritannien sorgte dafür, dass die Forderung nach einer EU-weiten Energiesteuer vom Tisch kam. Frankreich eliminierte ambitionierte Äußerungen über eine ökologische Agrarwirtschaft. Und Spanien verwässerte die Aussagen zu einer EU-Fischereipolitik. Ebenfalls wurde der Vorschlag abgelehnt, bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen jedes Jahr um 1% zu reduzieren. Es bleibt ein Eiertanz. Unverbindliche Formulierungen von der Gleichwertigkeit der Umwelt neben der Wirtschafts- und Sozialpolitik hemmen die Beschlussfreudigkeit, soweit überhaupt vorhanden. In der Theorie die Grätsche, diese sogenannte Gleichwertigkeit umzusetzen und damit oft in die Sackgasse zu laufen. So kommt das 6. umweltpolitische Aktionsprogramm, von dem bei Frau Eggert jetzt auch gerade die Rede war, bis dato nicht auf den Weg, weil Strittigkeiten über die Einbeziehung steuerpolitischer Instrumente den Beschluss blockieren. In der Praxis herrscht die Ernüchterung vor, dass innovative Beschlüsse wegen nationaler Interessen verhindert werden. Und die nationalen Interessen sind vorwiegend auch wirtschaftliche Interessen. Die EU ist die Summe ihrer Mitgliedstaaten. So heißt der heißgeliebte und oft zitierte Spruch aus EU-Kreisen. Falls die Mitgliedstaaten sich gegen einen Beschluss stellen, könne man da ja nicht mehr viel ausrichten. Doch es liegt auf der Hand, dass die Wirtschaft aus Angst um ihre Pfründe schon vor EU-Beschlüssen versucht, ihre Linien durchzusetzen. Zig Wirtschaftslobbyisten tummeln sich da in Brüssel und erwirken, dass die Umwelt nicht allzu sehr Thema wird. Herr Riss von Greenpeace arbeitet als Beobachter in Brüssel.
Ja, es ist etwas erschreckend, wenn man hier in Brüssel anfängt zu arbeiten. Man kriegt sehr schnell mit, dass es von Lobbyisten nur so wimmelt. Es gibt 10.000 Lobbyisten, hauptsächlich für die Industrie, von der Industrie angestellte Lobbyisten. Ungefähr 50 Umweltlobbyisten, also die Industrie ist uns hier 200-1 überlegen. Und wenn man das mal im Vergleich setzt mit den Beamten, die die Kommission selbst beschäftigt, dann haben wir 16.000 Beamten bei der EU generell, davon 25% Übersetzer. Also die Beamten, die tatsächlich an der Gesetzgebung arbeiten, sind auch so in dem ungefähr 10.000. Das heißt Lobbyisten zu Beamten ungefähr fast 1:1. Die werden hier von der Industrie sehr eng umgarnt und umsponnen und sehr, sehr direkt betreut.
Green Aid ist ein Zusammenschluss großer Umweltorganisationen wie Greenpeace oder dem World Wildlife Fund mit Sitz in Brüssel. Der versucht, die ganze Spannbreite der EU-Gesetzgebung mit Beobachtung und soweit nötig und möglich Einmischung abzudecken. Die Prodi-Kommission hat nach 2,5 Jahren ihre Halbzeit erreicht und Green Aid hat ein sogenanntes Zwischenzeugnis ausgestellt mit dem Kernpunkt, wie grün ist die Prodi-Kommission? Herr Riss dazu.
Naja, es gibt einige Bereiche, in denen die Prodi-Kommission sehr gut gezeigt hat, dass sie durchaus auch international Umweltprobleme angehen kann und auch eine Führungsrolle übernehmen kann, zum Beispiel bei der Klimaschutzkonferenz und beim Kyoto-Protokoll. Es gibt andere Bereiche, in denen die Kommission leider vollkommen versagt, zum Beispiel die Müllpolitik. Die Abfallpolitik der Kommission ist jetzt schlechter, als sie vor 10 Jahren war. Die aktuelle Kommission fällt da in vielen Bereichen, sei es PVC-Müll, sei es genereller Verpackungsmüll, weit hinter dem zurück, was die vorhergehende Kommission schon angedacht hat. Dann gibt es noch andere neue Projekte von der Kommission, Vorschläge für neue Gesetzgebung, die als Vorschlag sehr gut sind. Zum Beispiel gibt es den Vorschlag zur Chemikalienpolitik, da jetzt erstmalig eine europaweite Regelung einzuführen, die dazu führen wird, dass giftige Chemikalien durch weniger giftige Chemikalien ersetzt werden und vom Markt genommen werden, dass überhaupt die Kontrolle für Chemikalien übergreifend ausgedehnt wird. Es gibt auch sehr gute Vorschläge für die Agrarpolitik und für die Fischereipolitik. Aber da sind wir noch in einem frühen Stadium. Da warten wir noch, wie tatsächlich dann die Gesetzgebung aussehen wird. Und deswegen haben wir uns da noch mit dem Lob etwas zurückgehalten.
Aber ob aus der Flutkatastrophe gelernt wird auf nationaler und oder EU-Ebene und ob dann die Wirtschaft bereit ist, etwaige Beschlüsse zu akzeptieren und umzusetzen, das bleibt abzuwarten. Vielleicht greift hier eher die Krisentheorie. Aktionen folgen erst nach Zuspitzung der Lage. Und ein Umdenken der Industrie, vor allem der Ölindustrie, wird erst dann erfolgen, wenn sie ihre Milliardengewinne für die Milliardenverluste aufgrund solcher Katastrophen einsetzen muss. Zu den Nachrichten aus der EU. Gebrochene Zusagen. Eine schwere Versorgungskrise ist laut dem Welternährungsprogramm WFP in Afghanistan zu befürchten. Die Getreiderationen für die notleidenden Menschen in Afghanistan mussten bereits rapide gekürzt werden. Die Zusage für Lebensmittelhilfen wurde von verschiedenen westlichen Geberländern bis dato nicht eingehalten. Der Umfang der Ressourcen wird nicht ausreichen, sagte der Vertreter des WFP für das nördliche Afghanistan, Guy Gavreau. Der Wintereinbruch im Oktober werde die Notsituation für Afghanistans Menschen zusätzlich verschärfen. Festung Europa. Wir müssen so hart wie möglich sein, kündigte der neue niederländische Einwanderungsminister Hilbrand Navin an. Der Ressortchef des neuen Ministeriums für Ausländerfragen und Integration schlug vor, Asylbewerber und Asylbewerberinnen sollten während ihrer Antragsprüfung in geschlossenen Internierungslagern untergebracht werden. Leerstehende Armeeunterkünfte sollen zu diesem Zweck umgebaut werden. Zugleich hat die amtierende Regierung die Mittel für Asylpolitik um 90% gekürzt. Italien rüttelt am Stabilitätspakt. Der italienische Außenminister Buttiglione will sich bei anderen EU-Ländern umhören. Ziel der Umfrage ist es, eine Bereitschaft für die Lockerung des EU-Wachstums- und Stabilitätskriterien einzuholen. Nach dem blauen Brief an Portugal wird von Seiten der EU wohl auch Schelte erhoben werden gegen Deutschland, Italien und Frankreich, die ebenfalls mit Haushaltsschwierigkeiten zu kämpfen haben. EU-Kommissionspräsident Prodi hingegen hält eine Lockerung des Paktes für abwegig. Bild kämpft für sie. Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Neufassung des europäischen Internat gefährde die Pressefreiheit, so der Verband deutscher Zeitschriftenverleger VDZ. Inhalt der vorgeschlagenen Verordnung ist unter anderem, das jeweils landesgültige Recht geltend zu machen, falls Persönlichkeitsrechte grenzüberschreitend verletzt werden. Der VDZ hat das Bundesministerium für Justiz gebeten, sich für eine Veränderung der Verordnung einzusetzen. Zudem kritisierte der VDZ die mangelnde, dann nicht erlaubte Einflussnahme des Europäischen Parlaments zu dieser Frage. verheddert. Und schickt der Himmel. Unter diesem Wahlkampfmotto tourt der stellvertretende FDP-Chef Möllemann fallschirmspringend durch Deutschland. Bei einer Veranstaltung in Lemwerder bei Bremen geriet Möllemann ins Trudeln. Einige Leinen seines Fallschirms waren verheddert. Möllemann wurde leicht verletzt. Er springt dennoch tapfer weiter. Länderkennung. In der Länderkennung heute die Niederlande, seit 1951 Mitglied in der EU und Fragen zur Aktivsterbehilfe, dem Olivenhain-Skandal von Trix und Pim Fortuyn werden beantwortet von dem Niederländer Vladi Rzepka. Jetzt.
Vladi, großen Aufruhr machte ja vor nicht allzu langer Zeit die Durchsetzung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden. Wie ist deine Sichtweise dazu oder hältst du es auch für angebracht, dass andere Länder mit dieser Legitimierung der Aktivsterbehilfe nachziehen sollten?
Ja, also ich bin dafür. Ich finde es gut, dass es endlich durchgekommen ist. Ich kann mich auch noch an die Diskussionen damals erinnern. Ich finde es einfach gut, weil damit jeder Mensch wirklich für sich selbst entscheiden kann letztendlich, was er oder sie tun möchte. Hier in Deutschland zum Beispiel ist die Diskussion in der Hinsicht gerutscht, dass man sagt, wenn man genügend Schmerzmedikamente gibt, dann reicht das aus, dann kommt jemand nicht mehr mit der Frage nach einer aktiven Euthanasie. Und das stimme ich einfach nicht zu, diese Aussage, so wie die hier in Deutschland diese Diskussion so geführt wird. Wir haben in den Niederlanden sehr gute Schmerztherapien, die sind ja nicht anders wie hier in Deutschland. Und ich meine, wir machen das aber schon seit längerem und haben einfach festgestellt, es fehlt noch etwas. Es gibt immer noch, auch wenn man schmerzfrei ist, gibt es immer noch Situationen, wo Menschen sagen, ich will nicht mehr, das ist für mich ein Schlussstrich hier zu ziehen und ich will, dass mein Leben hier beendet wird. Und ich denke, das muss jeder auch sein eigenes, jedes sollte auch das Recht haben, um das selbstständig dann auch zu entscheiden.
Der Beschluss wurde hier in Deutschland sehr emotional, sehr polarisiert aufgenommen und es wurde sehr heftig diskutiert in den Medien und unter der Bevölkerung. Was hältst du davon? Das ist ja sicher mitgekriegt.
Ja, ich habe das hier sehr wohl mitgekriegt. Ich arbeite ja auch seit einigen Jahren hier schon in einem Bereich, wo ich mit schwerkranken Menschen mit arbeite. Und ich denke aber, das hat ja auch mit der deutschen Vergangenheit einfach zu tun. 1940, 45 ist ja aktive Euthanasie ja auch zugepasst worden und dadurch ist es schon auch ein Tabuthema. Und jetzt ist dieses Tabuthema, weil im Nachbarland ja etwas wirklich offen ausgesprochen wird und auch gesetzlich festgelegt und entschieden worden ist, muss man sich hier damit auseinandersetzen, weil hier der Ruf ja nach solchen Gesetzen, nach solchen Möglichkeiten ja auch inzwischen immer lauter wird. Also ich kann das nachvollziehen. Es ist ein Tabuthema, was, und es wird hier erstmal Zeit brauchen, denke ich mir, bis dass man hier merkt, dass nur das Einsetzen von Schmerztherapie, wo ja hier schon auch, denke ich mir, noch einiges Nachholbedarf war die letzten paar Jahre, weil viele Ärzte immer Angst gehabt haben, Morphium zu verschreiben zum Beispiel, weil man wird ja süchtig davon und solche Ausreden kommen dann auch. Also hier wird es noch eine Weile dauern, aber irgendwo wird man, denke ich, auch merken, nur Schmerztherapie anzubieten allein reicht in bestimmten Situationen nicht aus.
Nach den letzten Wahlen gab es in den Niederlanden einen Rechtsruck. Vladi, kannst du dir dieses Wahlergebnis erklären? Oder gab es auch Reaktionen dazu in der Bevölkerung, bei deinem Freundeskreis, bei deiner Familie?
Ich bin schon auch etwas überrascht gewesen in der Hinsicht. Ich denke, dass vorher diese Lila-Koalition, ja, so nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, Koalition, ja, einfach jahrelang eine sehr gute Geschichte gewesen ist in den Niederlanden. Die Parteien jetzt dran sind CDA, VVD und eine LPF, PIM Fortuyn. Das sind ja im Moment diejenigen, die jetzt regieren. Also die Liste PIM Fortuyn, letztendlich haben die 4 Werbung gemacht. Aber was wirklich deren Programm ist, ist eigentlich gar nicht so klar. Also die werden jetzt erstmal ja mitregieren, aber was die letztendlich tun werden, keine Ahnung, das weiß kein Mensch. Also ich denke mal, dass so einige Sachen, die in den letzten Jahren erkämpft worden sind, nicht zurückgedreht werden. Also ich denke, da ist auch die alte christliche Partei, die CDA, hat, denke ich, einiges dazugelernt, was in den letzten 10 Jahren, was da so passiert ist. Die haben auch einiges geändert an eigene Sichtweisen, Denkweisen. Und ich denke auch, dass bei uns die christliche Partei nicht ganz so rechts ist, würde ich jetzt mal sagen, wie hier in Deutschland. Also hier lebe ich das schon noch viel stärker.
Aktuell sind die Niederlande in den Medien wegen der Olivenbaum-Affäre ihrer heißgeliebten Königin Beatrix. Sie hat nämlich für die Aufforstung ihres Olivenhains in der Toskana EU-Subventionen bezogen. Meinst du, diese Affäre kratzt an Beatrix' Image jetzt bei der Bevölkerung?
Nee, würde ich jetzt mal sagen, von nicht. Es wusste auch keiner davon. Also ich habe nie darüber gehört gehabt. Ich habe mit einigen Freunden in Niederlanden telefoniert. Keiner wusste etwas darüber. Aber unsere Meinung ist in der Hinsicht, wenn die Richtlinien da sind von der EU, dass man dafür Gelder kriegen kann, und das ist nicht beschränkt mit Einkommensverhältnissen oder Vermögensbesitz, dann kann ich nur sagen, ja, da hat sie genauso ein gleiches Recht wie jeder andere, auch um das Geld zu beantragen. Da kann man sicherlich darüber sagen, gut, sie hat ein eigenes Geld, sie gehört ja zu der reichsten Frau in der Welt, das ist unbestritten in der Hinsicht. Sie könnte es eigentlich auch selber machen. Auf der anderen Seite zeigt sie auch damit, ich kann auch Geld in Anspruch nehmen.
Die nächste Frage bezieht sich auf eine typische niederländische Marotte oder Eigenart. Eine haben wir jetzt ja schon gehört, nämlich, dass die Niederländer doch schon sehr an ihrer Monarchie hängen oder an ihrer Beatrix. Fällt dir noch was spontan ein?
Was mir letztens aufgefallen ist, ich habe niederländische Zeitungen und habe einfach so Stellenanzeige durchgeblättert. Und da ist es mir so aufgefallen, dass egal welche Stelle, es war eine Du-Form geschrieben. Du hast diese Voraussetzungen um die Stelle, ne? Wir erwarten von dir, bla bla bla. Und das ist etwas, was, ich bin auch jemand, der ziemlich schnell auf eine Du-Form geht, also mit Vornamen spricht und auf Du und was eigentlich mir, da haben meine Kollegen sich ja auch am Anfang etwas dran gewöhnen müssen, aber das ist bei uns üblich, also egal welche Chefetage oder welche normale Ebene man einfach damit umgeht, man spricht einander sehr schnell mit Du an, das ist bei uns etwas, was üblich ist.
Würdest du das weiterführen auf eine Art, sagen wir mal, informelle Mentalität, auf mehr Offenheit?
Mehr Gleichheit miteinander. Es ist egal, ob du jetzt Manager bist oder irgendwo Putzfrau, das ist ja wurscht. Da gibt es, also wir sind auch kein Land, wo Titel einen Wert haben. Also ich bin auf Deutschland.
Bis auf den Königentitel.
Bis auf, naja gut, also wir sagen in der Volksmund jetzt nicht König und Beatrix, sondern sagen die Tricks oder die Bea. Also das ist der Volksmund, ne? Also Tricks und man sagt nicht König und Beatrix.
Wenn du jetzt sagst, in den Niederlanden würde so eine Art Gleichheitsprinzip existieren oder eine Offenheit gegenüber Menschen, gilt es dann auch bei Menschen von anderer Kultur?
Ja, also ich meine, ich habe in unterschiedlichen Städten in den Niederlanden gelebt. Also ich bin oft umgezogen und bei mir war es üblich von Kindergartenzeit bis zum Ende von meiner Studentenzeit. Ich habe immer Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einer anderen Nationalität, einer anderen kulturellen Hintergrund also in meine Klassen drin gehabt. Das war normal. Das habe ich nie, ich habe die nie wahrgenommen als Ausländer. Also mein erster Freund im Kindergarten war ein Indonesier zum Beispiel. Und ich bin dann halt dahin zu Hause gegangen oder habe einfach dort ein bisschen Indonesisch mitgegessen und was auch nicht mehr. Unser Nachbar war Surinamer. Und das war normal. Da ist ja nie hingeguckt worden. Das ist normal gewesen. Ich denke halt, wenn man bei uns im ländlichen Bereich gegangen wäre, also wie in Drenthe oder in Groningen, Friesland, es gibt schon einige Regierungsbezirke, die wesentlich ländlicher sind, da ist das eher später gekommen. Also ich denke, da war es schon nochmal anders, aber alles, was so in so, sind so 5, 6 Regierungsbezirke, also ungefähr die Hälfte in den Niederlanden, würde ich mal sagen, da war das üblich.
Das war Solex, eine Musikerin aus Amsterdam, und das war es auch schon wieder für Grenzwert Europa. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder ab 17 Uhr, da gibt es eine Live-Diskussion zu dem Thema Beitritt der Türkei.